Ein Pfarrer aus früherer Zeit, ein sehr bekannter Mann Gottes in seiner Zeit, sagte einmal in einer Sonntagmorgenpredigt: Heute Morgen, wenn irgendjemand in der Kirche einschläft, dann werde ich den Küster bitten, nach vorn zu kommen und den Pfarrer aufzuwecken. Ich bin nicht gerade der Typ, der so sprechen kann, dass niemand einschläft. Ich garantiere auch nicht, dass ich unbedingt versuchen werde. Ich predige nicht deshalb, um Leute wach zu halten, sondern um Gottes Wort weiterzugeben. Und ich habe meine Gedanken dabei. Was immer geschieht, das möchte ich dem Herrn überlassen. Und wenn Sie es gebrauchen können, dann bin ich dankbar. Wenn nicht, dann können Sie es lassen. Ich möchte heute Nachmittag wieder weitermachen mit dem Thema Gemeindebau. Während wir uns heute Morgen, vielen Dank, Hermann, während wir uns heute Morgen mit der Frage beschäftigten, was ist eigentlich Gemeindebau, wollen wir heute Nachmittag uns fragen, wer baut die Gemeinde Jesu? Die Antwort wird eine vielfältige sein oder eine sein, die sich nicht nur auf eine Person konzentriert, sondern es sind mehrere, die dazu beitragen, dass Gemeinde gebaut wird. Zuerst möchte ich auf Matthäus 16 hinweisen. Dort sagt Jesus einmal in Vers 18, ich werde meine Gemeinde bauen. Diese Stelle ist eine der ersten Stellen im Neuen Testament, die von der Gemeinde Jesu sprechen. Sie kommt sehr früh an in dem neutestamentlichen Text, bereits im ersten Evangelium, und steht eigentlich etwas alleine in Bezug auf dieses Thema. In Kapitel 18 spricht Jesus noch einmal von Gemeinde, aber da ist die Frage, ob er von seiner neuen Gemeinde spricht oder von der bereits vorhandenen israelitischen. Erst später in den Briefen kommt dann die Gemeinde so richtig zur Sprache, auch in der Apostelgeschichte natürlich, geschichtlich. Gerade weil sie so alleine steht und weil sie vom Mund des Herrn Jesus kommt, gerade deshalb könnte ein gewisser Akzent hier vorliegen und sollten wir beachten, was Jesus sagt. Die steht ja in einem gewissen Rahmen. Jesus hat dem Petrus hier etwas zu sagen, ihm deutlich zu machen. Und im Rahmen dieses kleinen Themas, das er Petrus weitergibt über Fels und Stein und so weiter, da sagt er, ich werde meine Gemeinde bauen. Zweierlei ist hier wichtig. Einmal, es ist seine Gemeinde, die er baut, und er ist es, der sie baut. Die zwei hängen zusammen. Weil sie seine Gemeinde ist, wird er die Verantwortung dafür tragen, dass sie auch gebaut wird. Gebaut heißt hier, bauen heißt hier, dass er selbst die Gemeinde, dass er dafür sorgt, dass es Gemeinde geben wird. Das steht hier im Mittelpunkt. Jesus wird dafür sorgen, dass es Gemeinde gibt. Nun, bei Flinkdenkenden könnte gleich die Frage aufkommen, wie ist es mit der Prädestination? Bestimmt also Jesus doch, ob Menschen sich bekehren und welche und so weiter? Die Frage kann ich nicht beantworten. Letztlich, nur eines muss man aus diesem Text nehmen, dass Jesus wirklich dafür sorgt, dass es Gemeinde gibt. Ich glaube persönlich, dass Jesus durchaus weiß, dass Menschen zum Glauben kommen werden. Gott hat seinen Sohn nicht umsonst gegeben und er wusste, dass Menschen an ihn glauben würden, wenn er ihn hingeben würde. Aber was hier wichtig ist, dass er diese Gemeinde bewahren wird. Ich glaube, das ist das Primäre. Nicht, dass es Menschen geben wird, die zum Glauben kommen, das weiß er. Aber dass diese Menschen bewahrt bleiben können. Das heißt, der Satan wird diese Gemeinde nicht überwinden können. Jesus baut, so dass Satan nicht abbauen kann, dass er nicht imstande ist, diese Gemeinde zu überwinden. Die Feinde werden sie nicht zerstören können. Jesus kann dafür sorgen. Und das macht Mut, wenn wir beteiligt sind an der Arbeit der Gemeinde. Ob in unserem kleinen individuellen Raum oder Rahmen oder ob wir Verantwortung haben, in der Gemeinde voranzugehen. Wir dürfen wissen, dass es der Herr Jesus ist, der seine Gemeinde bewahrt und sie baut, wie er es für gut hält. Wir kommen zum nächsten Text, Apostelgeschichte 2, und da wäre es gut, wenn Sie aufschlagen wollten. Apostelgeschichte 2, ich möchte auf zwei Verse dort hinweisen. Es ist ein Text, der oft angewendet wird, besonders von freikirchlichen Kreisen, um zu betonen, wie neutestamentliche Gemeinde aussieht. Aber auch freikirchliche Menschen haben etwas zu lernen aus der Bibel. Sie haben es noch nicht alles gepachtet oder gelernt. Und ich möchte auf eines hier hinweisen, dieser Beziehung. Apostelgeschichte 2, Vers 41. Petrus hat gepredigt und es sind Menschen erweckt worden und stellen sich Fragen. Und Petrus geht auf diese Fragen ein. Besonders die Frage, wie man jetzt auf diesen Jesus eingehen könnte, den er gepredigt hat. Die nun sein Wort annahmen, das ist die Folge auf die Erklärung. Petrus hat gepredigt, die Menschen sind fragend geworden, er hat darauf geantwortet und jetzt kommt die Entscheidung. Jetzt reagieren die Menschen so, wie Petrus es ihnen erläutert hat. Und da heißt es, Vers 41, die nun sein Wort annahmen. Dies ist die Erklärung des Schreibers dieses Buches. Der Schreiber dieses Buches ist Lukas. Er beschreibt jetzt oder legt jetzt aus, mit anderen Worten sagt er, was Petrus in Vers 38 sagte. Dort heißt es, Petrus sagte zu ihnen, tut Buße. Eigentlich denkt um, denkt anders über diese ganze Sache, über euch selbst, eure Sünde und Jesus Christus und sein Heil. Denkt um, denkt anders, tut Buße. Und ein jeder lasse sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus, auf Vergebung der Sünden hin, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Lukas sagt, dass das jetzt geschah, aber er sagt es nicht mit dem Wort Buße, sondern Wort aufnehmen. Denn wenn man das Wort Gottes aufnimmt, es bejaht, beherzigt, dann ist das Buße tun, dann ist das Glauben. Manchmal kann man sich fragen, warum hat Petrus hier nicht von Glauben gesprochen? Nun, eine Bekehrung, eine Umkehr eines Sünders zu Jesus besteht aus zweierlei, aus zwei Momenten. Eine Bekehrung, eine Umkehr ist eine Abkehr und eine Hinkehr. Wer in einer gewissen Richtung geht und gerufen wird von Gott umzukehren, der antwortet mit einem sich abwenden von dem bisherigen Kurs und wendet sich dann hin zu dem Rufenden, Jesus Christus. Die zwei sind eine Bewegung, eine Umkehr, aber sie haben zwei, diese Bewegung hat zwei Komponenten. Sie besteht aus Abkehr und Hinkehr. Wenn man nun von Umkehr oder Bekehrung spricht in der Bibel, dann braucht man nicht immer alle drei Wörter zu gebrauchen. Bekehrung, Buße, Glauben. Denn Abkehr ist Buße, und Hinkehr ist Glauben. Wer sich hinwendet zu Jesus Christus, der tut das im Glauben, im Vertrauen. Man muss nur ein Wort verwenden, um alles zu haben. Wenn Petrus zum Beispiel jetzt sagt, tut Buße, das heißt, denkt um, kehrt euch ab, dann schließt das nicht den Glauben aus. Das heißt dann nicht, dass einige Leute durch Buße zum Glauben, das heißt durch Buße zu Christus kommen und andere durch Glauben, ja. Sondern wer richtig Buße tut nach der Heiligen Schrift, der kann nicht ohne Glauben Buße tun. Und wer wirklich glaubt, der tut auch Buße. Das erinnert mich an eine Dame, die einmal nach einigen Tagen Evangelisation eines Bekannten von mir zu ihm kam in Verzweiflung und sagte, was muss ich jetzt tun, um Christ zu werden? An einem Abend sagen sie, man muss Buße tun. Und am nächsten Abend sagen sie, man muss glauben. Und dann sagen sie, man muss Jesus aufnehmen. Und dann sagen sie wieder etwas anderes. Was muss man nun eigentlich tun, um Christ zu werden? Ja. Der hat das gar nicht kapiert, dass der das nur von verschiedenen Seiten beleuchtet. Und es war ein und derselbe Schritt. So kann man das hier auch sehen. Das Wort anzunehmen heißt, umzukehren von dem bisherigen Weg und hinzuschauen und im Vertrauen anzunehmen, was Jesus uns anbieten will. Nun heißt es, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen, sie wurden getauft, und es wurden an jenem Tage etwa 3000 Seelen hinzugetan, zu den etwa 120 in Jerusalem. Es waren noch andere sonst wo, aber hier in Jerusalem waren es 120 gewesen. Es heißt hier, es wurden hinzugetan, und steht nicht geschrieben, von wem. Normalerweise lautet die Auslegung hier, sie wurden getauft, sie bekehrten sich, wurden getauft, und dann wurden sie zur Gemeinde hinzugetan. Man spricht von drei Schritten. Von der Umkehr zu Jesus Christus, dann vom sich taufen lassen und dann vom Eintreten in die örtliche Gemeinde. Das ist aber nicht, was Lukas sagen will. Lesen wir Vers 47, um weiter mitzubekommen, wie er das versteht. Hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich solche, die gerettet wurden, zur Gemeinde hinzu. Hier wird die Frage beantwortet, wer zur Gemeinde hinzutut. Das heißt, wenn wir noch einmal zurückgehen zu Vers 41, es wurden hinzugetan zur Gemeinde 3000 Seelen. Dies geschieht durch Wort annehmen und sich taufen lassen. Dadurch, dass man das Wort annimmt, dass man Buße tut, dadurch wird man hinzugetan zur Gemeinde. Das Hinzukommen zur Gemeinde ist nicht ein dritter Schritt, das ist der erste Schritt. Das geschieht durch den Herrn Jesus selbst, der uns einverleibt in seinen Leib auf unsere Antwort auf seinen Ruf. Die Reihenfolge ist also diese. Gott ruft uns durch seinen Geist, durch seine Boten. Wir antworten, nehmen sein Wort auf, tun Buße, wir kehren um, wir glauben an Jesus Christus. Als Zeichen sollten wir uns auch taufen lassen. Aber während wir Buße tun, während wir das Wort aufnehmen, während wir glauben, handelt Gott in unserem Geist. Das ist nicht etwas, das wir notwendigerweise spüren. Was wir vernehmen, biografisch, das heißt, was ich jetzt erfahre in meiner eigenen Lebensgeschichte, das ist, dass ich zu Jesus spreche und dass ich mein Vertrauen auf ihn setze. Das weiß ich, dessen bin ich mir bewusst. Ich lege mein Leben jetzt in die Hand von Jesus Christus. Was ich nicht konstatieren kann, ist das, was Gott, den ich nicht sehe noch spüre, jetzt gleichzeitig auf der anderen Seite des Vorhanges in der geistlichen Welt in mir tut und an mir tut. Nämlich, er schenkt mir neues Leben, er schenkt mir seinen Geist, er versetzt mich in sich selbst, in seine Gemeinde. Das sind Ereignisse, die ich nicht wahrnehme. Ich stelle sie nicht fest, weil ich sie wahrnehme, sondern erst nachdem ich das in der Bibel lese, weiß ich davon. Ich lese also in der Bibel, wenn ich dies tue, dann tut Gott das. Ich muss nicht wissen, dass Gott das tut, ich muss wissen, dass ich dies tue. Ich muss wissen, was ich zu tun habe, und wenn ich die Tür auftue, wie Jesus in Offenbarung 3, Vers 20 sagt, wenn ich die Tür öffne, dann sagt Jesus, wird er reinkommen. Ob er reingekommen ist oder nicht, stelle nicht ich fest. Es ist nicht meine Aufgabe, festzustellen, ob er treu gewesen ist und jetzt gehandelt hat. Ja? Das muss ich aus der Bibel erfahren. Das erwartet er gar nicht von mir, dass ich das wahrnehme, dass er reinkommt. Oft frage ich, wenn ich Menschen einlade, zu Jesus zu kommen, und sie tun das auch, und hinterher, wenn das Gebet fertig ist, frage ich zur Kontrolle noch einmal, ist jetzt Jesus in ihr Leben eingekehrt? Und es ist sehr interessant, dann die Antworten mitzukriegen. Wie man dann antwortet. Die einen sagen, ja. Ja, wie wissen Sie das? Ja, steht ja geschrieben. Er sagte, ja, er würde reinkommen. Ja. Aber andere sagen, aha. Ja. Ich weiß nicht, ob er reingekommen ist oder nicht. Ja, fühlen Sie nichts anderes? Nein, ich fühle nichts anderes. Das frage ich nicht oft, wenn überhaupt. Aber ich weiß, dass das Problem ist. Ja? Man empfindet nichts, deshalb kann man nicht antworten. Ja? Und wenn man Probleme damit hat, dann sage ich Ihnen nicht, wie manche Seelsorger raten. Man muss Ihnen das zusprechen. Ja? Ich spreche niemandem Vergebung der Sünde zu. Niemandem. Das ist nicht meine Angelegenheit. Meine Angelegenheit ist, das zu tun, was Johannes tat, auf Jesus hinweisen. Und jetzt muss ich noch einmal auf Jesus hinweisen, nicht auf sich selbst. Meine Aufgabe ist es nicht, die betreffende Person auf sich selbst einzustellen, sondern die Augen dieser Person wegzunehmen von sich selbst und auf Jesus zu richten. Und Jesus ist im Wort, sagt Paulus in 2. Korinther 4. Also habe ich auf Jesus im Wort hinzuweisen. Noch einmal. Hat Jesus je gelogen? Nicht, dass ich weiß. Ja. Ist er also vertrauenswürdig? Ja. Wenn Jesus etwas verheißt, hält er das ein? Ja. Das weiß man irgendwie theoretisch. Ja. Aber wenn es wirklich darauf ankommt, dann kommt der Test, dann kommt die Prüfung. Also, was haben Sie getan? Erstens, noch einmal Offenbarung 3, Vers 20. Was steht hier geschrieben? Jesus klopft an die Tür. Hat Jesus bei Ihnen angeklopft? Ja, dessen ist er sich bewusst. Ja. Jesus wollte in sein Leben einkehren. Haben Sie die Tür geöffnet? Ja, das habe ich getan. Jesus sagte, wenn jemand die Tür öffnet, wird er reinkommen. Ist er reingekommen? Noch einmal die Frage. Man darf nicht bei den Empfindungen stehen bleiben. Man muss so lange mit dieser Person sprechen, bis sie von selbst darauf kommt, dass es das Wort ist, das Heilsgewissheit vermittelt. Damit man selbst merkt, es hängt nicht von mir ab, sondern von Jesus Christus. Aber wenn ich meinen Teil getan habe. Hier ist ein gutes Beispiel davon. Jesus sagt, wenn jemand die Tür öffnet, dann werde ich reinkommen. Ja? Ich muss nur wissen, ob ich die Tür geöffnet habe. Das ist alles, was ich wissen muss. Und gut ist es, wenn man sich das Datum aufschreibt. Ja? Dann weiß man um seinen Geburtstag hinterher. Das kann eine Hilfe sein. Ja? So ein kleiner Meilenstein. Ja? Dann ist meine Umkehr vollzogen worden. Und wenn ich das weiß, von der Bibel her weiß ich dann, ohne mein Wahrnehmen, ohne meine Feststellung mit den Nerven, mit irgendwelchen Sinnen, vernehme ich aus dem Wort Gottes, dass er gehandelt hat. Er tut dann zur Gemeinde hinzu, auch zur Ortsgemeinde. Ja? Denn es gibt keine andere Gemeinde als die Gemeinde Jesu. Und wenn man zur Gemeinde Jesu kommt, dann kommt man zur Gemeinde Jesu. Wo immer die ist. Wenn ich hier in Tailfingen wohne und ich bekehre mich hier, dann gehöre ich zur Gemeinde Jesu. Weil ich hier wohne, ist das dann die Gemeinde Jesu, die hier ist, ja? Das ist sehr wichtig für die Konsequenzen. Wer zu Jesus kommt, der hat sich dann auch zu halten zu Jesus, nicht nur sondern zu ihm, sondern auch zu seinen Nachfolgern. Und im Neuen Testament geschah das. Wenn jemand da zum Glauben kam, der hielt sich dann zu den Christen an dem Ort. Paulus wohnte nicht in Damaskus, sondern hielt sich in Jerusalem auf. Aber als er sich in Damaskus bekehrte, ging er zu den Christen in Damaskus und hat sich dort zu jenen Christen gehalten. Sofort. Wo wir sind, da sollten wir zu Christen halten. Da ist unsere Gemeinde, ja, zu den Christen dort. Weiter, Kapitel 9. Apostelgeschichte, Kapitel 9. Hier ist mir kürzlich etwas aufgefallen, das ich nie vorher so gesehen hatte. Saulus hat sich bekehrt. Er heißt noch nicht, das heißt, er wird noch nicht Paulus genannt, hat wahrscheinlich schon diesen Namen, weil jüdische junge Männer, die in der Diaspora geboren wurden, Kinder, oft zwei Namen hatten, einen jüdischen und einen nichtjüdischen. Sobald also Saulus in den nichtjüdischen Bereich hineinkommt mit seiner Missionstätigkeit, wird er dann auch anders genannt. Aber jetzt heißt er noch Saulus. Er hat sich bekehrt und weil er die Gemeinde verfolgt hatte und das nicht mehr tut, ist jetzt Vers 31 die Folge. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und baute sich auf und wandelte in der Furcht des Herrn und wuchs durch den Trost, den Beistand, die Fürsprache des Heiligen Geistes. Wer baut hier Gemeinde? Es heißt, baute sich auf. Ich habe jetzt nicht meinen griechischen Text. Ich dachte, wurde aufgebaut wäre besser gewesen. Aber wie hat es Luther? Kann jemand mir sagen? Reflexiv, baute sich auf. Steht bei Ihnen irgendwo, wurde aufgebaut, passiv? Bei niemandem? Hat jemand die englische Übersetzung?
Ja, in der Elberfelder heißt es, wurden erbaut.
Wurden erbaut, ja. Ich dachte, das sei genauer. Wurde aufgebaut, würde also das Augenmerk wegnehmen von den Personen selbst. In diesem Fall handelt jemand an den Christen. Er baut die Christen. Und das stimmt mit dem Ende des Verses überein, wenn es heißt, wuchs durch den Beistand des Heiligen Geistes. Zweierlei haben wir hier. Das Wort wuchs ist eigentlich vermehrt, wurde vermehrt, soviel ich weiß, im Grundtext. Sehr gut. Das heißt, es handelt sich hier wohl nicht um persönliches Wachstum, wo wir Jesus Christus ähnlicher werden, sondern es handelt sich um Vermehrung der Gemeinde. Nicht um das Wachsen einzelner Bausteine, die lebendig sind, wie Petrus sagt, sondern es handelt sich um das Hinzubringen von neuen Bausteinen von außerhalb, sodass der Bau zunimmt. Die Gemeinde wuchs dadurch, dass einzelne Menschen aufgebaut wurden von jemandem, das heißt, hier sagt hier nicht wer, und zweitens, sie wuchs dadurch, dass neue Menschen hinzukamen, durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Diese Wirkung hat ja Jesus einmal beschrieben in Johannes 16, 7 und ferner, wo er heißt, wenn ich den Heiligen Geist zu euch schicke, dann wird er die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und wenn wir das Evangelium verkünden, wenn wir Zeugen sind, wie die Jünger, die ersten Jünger, dann ist der Heilige Geist dabei, nicht nur um uns zu helfen, dieses Zeugnis abzulegen und weiterzugeben, sondern er ist dabei, bei unseren Hörern in ihrem Gewissen zu wirken, sodass sie disponiert werden sollen, umgestimmt werden sollen, dieses aufzunehmen. Nicht jeder lässt sich umstimmen. Das tut Gott nicht mit Gewalt. Er ringt im Innern des Hörers um ihn, so wie ich um ihn ringe. Sie haben jetzt jemanden auf dem Arbeitsplatz. Sie sprechen wiederholt mit ihm. Immer wieder in der Pause und irgendwann ergibt sich ein Gespräch. Das ist jetzt ein Beispiel. Und Sie legen Zeugnis ab. Sie gebrauchen Bibelverse, denn es ist Gottes Wort, das wirklich das Schwert ist und wirken kann. Gott hilft Ihnen, Zeugnis abzulegen. Aber gleichzeitig dürfen Sie wissen von der Bibel her, dass der Heilige Geist bei dem ist, dem Sie Zeugnis ablegen. Und er ringt um diese Person in seinem Gewissen, in seinem Innern, um ihn herumzukriegen. Der Heilige Geist wirbt also um diese Menschen. Und wenn sie sich überführen lassen von Sünde, wenn sie sich überführen lassen von der Gerechtigkeit, die uns geschenkt werden kann in Christus, dann werden sie, dann kommen sie zum Glauben. Und in dem Moment, wo sie zum Glauben kommen an Jesus Christus, werden sie dem Leib Christi zugefügt. Und so wächst die Gemeinde durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Das ist, was Lukas hier sagen will. Die Gemeinde nahm zu, weil jetzt Ruhe und Freiheit war, Zeugnis abzulegen. Und dann konnte der Heilige Geist sein Werk tun, weil Christen ihr Zeugnis weitergaben. Und so vermehrte sich die Gemeinde. Und weil es ruhige Zeiten waren, konnten diese Christen dann auch sich gegenseitig erbauen und Gott konnte sie erbauen. Die nächste Stelle ist Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20. Wir sind jetzt auf einer Insel unweit von Ephesus, Milet, wo die Ältesten, die Leiter der Gemeinde von Ephesus, das sind wahrscheinlich mehrere Gemeinden, die sind dorthin gefahren mit dem Boot. Paulus ist auch dorthin gekommen. Der Hafen ist in Ephesus viel zu umständlich für ein großes Schiff, schnell zu Land und so weiter. Es ging also besser, wenn die in einem kleineren Boot zu Paulus auf Milet kämen. Und jetzt hat er sich mit ihnen unterhalten, er hat ihnen einige Worte mitgegeben, ist noch nicht ganz fertig, sagt in Vers 32, und nun übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, welches Kraft hat, euch aufzubauen und das Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Zum Wortlaut des Textes, über die Mittagszeit haben wir uns, oder Kaufmann und ich, wieder unterhalten über eines seiner Lieblingsthemen und auch eines meiner Lieblingsthemen, nämlich die Frage, was ist eigentlich biblisch über Neues Testament? Wie soll er eigentlich zu lesen sein? Inzwischen haben Sie wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass es verschiedene Lesarten gibt und dann fragt man sich oft konsterniert, was ist dann Gottes Wort? Das ist leider ein Problem geworden, schon seit sehr vielen Jahren, Hunderten von Jahren. Nun, viele Christen meinen, man sollte nichts darüber sagen, man sollte einfach die Leute in Ruhe lassen und ihre Bibel als Gottes Wort annehmen lassen und sie nicht verunsichern, als hätten sie jetzt nicht die reine Bibel vor sich. Das wäre Strauß-ähnlich gehandelt, nicht Strauß von Bayern, sondern Vogelstrauß. Das heißt, wie der Strauß handelt. Wir sollten nicht unseren Kopf in den Sand stellen, wenn die Gefahr kommt, wenn wir Schwierigkeiten haben, sondern wir sollten mit offenem Blick uns den Problemen stellen und dann sie auf vernünftige Weise versuchen zu lösen. Aber hier sind die Lesarten verschieden. Nach meinem Dafürhalten will Paulus hier sagen, dass es das Wort Gottes ist, das Kraft hat zu bauen. Paulus übergibt die ephesischen Ältesten zweierlei. Das heißt, einmal übergibt er sie Gott selbst, zweitens übergibt er sie dem Wort Gottes. Gott handelt an uns und sein Wort handelt an uns, wenn es in den Mund genommen wird von seinen Dienern oder wenn es gelesen wird. Und dieses Wort ist imstande, weil es Kraft hat, im Grundtext Dynamis hat. Das ist nicht Dynamit, aber es ist Kraft, es hat Können, es hat Kraft, uns zu bauen. Welches Kraft hat euch aufzubauen und das Erbe zu geben? Das heißt, wenn ein Christ sich Gott übergeben lässt, wenn ein Christ wirklich mit Gott rechnet und mit seinem Wort umgeht und mit diesem Wort rechnet, dann ist dieses Wort imstande, hat dieses Wort Kraft, ihn zu bewahren und ihn zur Ewigkeit zu bringen, sodass er an jenem Tage das Erbe antreten kann. Das Wort Gottes hat genügend Kraft, jeden von uns zu bewahren. Und jetzt gilt, was der Evangelist Moody einmal als seine Widmung in einer Bibel eines Christen schrieb, als sie ihm vorgelegt wurde, des, zu diesem Zweck. Er hat geschrieben ungefähr so: Dieses Buch wird dich vor Sünde bewahren, oder die Sünde wird dich vor diesem Buch bewahren. Im Englischen kann man es besser sagen: This book will keep you from sin, or sin will keep you from this book. Eigentlich genauer übersetzt, dieses Buch kann dich vor Sünde bewahren, von der Sünde weghalten, oder sonst wird die Sünde, oder umgekehrt, die Sünde wird dich von diesem Buch weghalten, vor diesem Buch bewahren. Dieses Buch, die Heilige Schrift, kann uns bewahren, sodass wir dort das Erbe antreten können. Es gibt keine Sünde, es gibt keine Versuchung, es gibt kein Problem, das stark genug wäre, um uns wegzukriegen von Jesus Christus, denn das Wort Gottes ist imstande, uns innerlich zu bewahren. Wer seinen Geist anfüllt mit Wort Gottes, der hat innerlich eine Burg und ein Bastion, eine Kampftruppe in sich. Der hat ein Heer von Kämpfern und kann sofort, wenn er aufgespeichert hat, Bibelstellen, kann er irgendeinen Bibelvers-Soldaten heranholen und sagen, bitte. Ja, so wie Jesus es in der Wüste tut, ja, der holt sich 3 Soldaten und die kämpfen für ihn, 3 Bibelstellen. Der Feind kommt von dieser Seite und er sagt, es steht geschrieben, rückt der Soldat aus der Burg raus und kämpft und Jesus bleibt Sieger. Und der Feind kommt von der Mitte und Jesus sagt, es steht geschrieben und der Feind kommt von der anderen Seite. Und Jesus sagt, es steht geschrieben, er bleibt bewahrt. Da hat Jesus uns vorgelebt, er, der nie sündigen konnte. Aber er hat uns gezeigt, wie man Sieg bekommt über Sünde in Versuchungsform. Das Wort Gottes hat Kraft, euch zu bauen. Wer baut Gemeinde? Was ist Gemeinde? Menschen. Menschen, die an Jesus glauben. Wer baut diese Gemeinde? Gott und sein Wort, Gott mit seinem Wort. Die nächste Stelle, Kolosser Kapitel 2. Kolosser Kapitel 2, die Verse 18 und 19. Lasst niemanden euch den Kampfpreis absprechen. Nicht nehmen, absprechen. Es gibt Leute, die hören, wie wir glauben. Und dann sagen sie uns, wenn sie so glauben, dann kommen sie nie bei Gott an. Sie müssen noch dies haben und sie müssen noch das hinzuhaben. Das sind die Irrlehrer. Die wollen uns sagen, es muss so und so sein. Sie haben die Bibel, oh schön und gut, aber sie brauchen noch das Buch Mormon. Ja, die Mormonen kommen an ihre Tür. Es kommen andere und sagen, sie müssen noch dies haben. So war es bei der Gemeinde in Kolosse. Es klopfte die Irrlehre an die Tür dieser Gemeinde. Die Gemeinde war noch nicht so weit, dass sie diese Irrlehre wirklich aufgenommen hätte, aber es war eine richtige Gefahr da, eine wirkliche Gefahr da, sodass der Leiter bzw. ein Mitarbeiter dieser Gemeinde den ganzen Weg nach Rom machte, zurücklegte, um Paulus zu sprechen. Und Paulus hat daraufhin diesen Brief geschrieben. Der ist auch dort angekommen, nicht nur geschichtlich, sondern die Leute haben ihn aufgenommen. Der Brief ist innerlich angekommen bei ihnen. Sie haben ihn aufgenommen. Nun sagt Paulus zu ihnen, lasst niemanden euch den Kampfpreis absprechen, euch ausreden, aufgrund eures gegenwärtigen Glaubens würdet ihr nicht zu Gott gelangen. Ihr müsstet noch mehr haben. Lasst niemanden euch den Kampfpreis absprechen, der in demütiger Gesinnung und Engelkult, darauf will ich jetzt nicht eingehen, einen selbstgewählten Weg geht. Das ist typisch von Irrlehre. Es ist ein selbstgewählter Weg und nicht ein von Gott gewählter Weg, der sich vergebens in Dinge begibt, die er nicht gesehen hat, der aufgeblasen ist von etwas, das ist es nicht eine ganz einfache Formulierung, aber Paulus sagt hier eigentlich, dass das Wachstum, das dann geschieht, ein Wachstum ist, das Gott gehört. Das ist der zweite Fall, der hier benutzt wird. Das heißt, Gott ist es, der das Wachstum schenkt. Es ist sein Wachstum, dass wir wachsen. Ja? Unser Wachsen ist auf ihn zurückzuführen. Nicht wir bauen uns letztlich. Nicht wir wachsen uns. Schlechtes Deutsch, aber vielleicht besser so ausgedrückt. Ja? Sondern Gott wächst uns. Gott baut uns. Gott fördert uns. Es ist seine Gnade, nicht mein Hinzutun. Es ist seine Gnade, die uns fördert. Es ist seine Energie, die uns baut. Wir müssen uns auf ihn verlassen. Aber eben das, man muss sich an das Haupt halten. Man muss sich an Jesus halten und nicht versuchen, selbst den Weg zu gehen. Mit ihm rechnen. Viele Christen haben eine Schwierigkeit an dieser Stelle. Besonders wenn man jung ist. Man meint, man müsste irgendetwas empfinden. Das ist nicht der Fall. Sie müssen lernen, mit nacktem Vertrauen sich auf Jesus zu verlassen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich muss das selbst immer wieder üben. Sie können einfach nicht erwarten, dass Sie geistliches Leben vernehmen werden. Das heißt nicht, dass Gott uns nicht ab und zu irgendwie empfinden lässt, dass er nahe ist und so weiter. Aber viele Christen sind hier auf Irrwege geleitet worden. Nicht zuletzt auch durch all das charismatische, eigentlich uncharismatische, Gut oder Ungut, das herumschwirrt. Uns wird dauernd eingehämmert, dass wir Kraft haben müssten, dass wir die Nähe Jesu spüren müssten und so weiter und so weiter. Es müsste bei uns etwas geschehen und so weiter. Leute kommen in unseren Gottesdienst und meinen, es ist trocken, Gott sei Dank. Ja? Die Bibel sagt, es soll nüchtern sein, leer sein, nicht besoffen zugehen. Es soll nüchtern zugehen. Es soll trocken zugehen, nicht saftig. Ja? Trocken sollen wir sein. Nicht alkoholähnlich. Ja? Das heißt, wir werden neu lernen müssen, mit dem Kopf unser Christentum zu leben. Ist das neu für Sie? Nicht hier mit der Seele. Nicht mit dem Empfinden, hier mit dem Denken. Ganz nüchtern. Sie lesen Ihre Bibel, Sie erfahren etwas über Jesus, Sie hören von Ansprüchen, die gemacht werden, Sie gehören Jesus, Sie bekommen mit, dass gewisse Dinge zu tun sind und Sie warten nicht, bis Ihnen danach ist. Sie wissen, Sie haben zu Zeugnis abzulegen. Das brauchen Sie gar nicht zu spüren. Das wissen Sie. Sie wissen um gewisse Dinge, die zu tun haben. Zum Beispiel, Sie wissen, dass Sie beten sollten. Warum wird so wenig gebetet in den Zusammenkünften von Christen? Warum sind die Pausen so lang? Ich glaube, ein Grund ist der, dass Christen meinen, sie müssten irgendwie gedrängt sein zum Gebet. Warten Sie doch bitte nicht so lange. Dann könnten Sie, bis Sie sterben, warten. Beten Sie einfach. Drauf los. Und probieren Sie einmal das nächste Mal. Warten Sie nicht, bis Bruder Kaufmann betet oder einer der anderen, die hier Verantwortung haben. Sie, die normalen Mitglieder, ich sage nicht, dass die unnormal sind, sondern die sollen natürlich ein Beispiel sein. Das sind sie auch. Das habe ich heute gemerkt bei den Gebeten. Aber warten Sie doch nicht, bis die gebetet haben. Sie könnten sich daran gewöhnen, dass eine gewisse Reihenfolge sich ergibt, nicht wahr? So eine gewisse Hierarchie, die Geistlichen, bis dann die anderen drankommen, ja? Bitte lassen Sie das nicht einreißen, so eine Tradition. Das nächste Mal seien Sie doch der Erste dran. Ja, wenn wir alle die Ersten sein wollten. Oh, welch ein schöner Chaos wäre das. Das ist gar nicht so schwierig, ja. Ich habe übrigens in unserer Gemeinde, als ich jung war, ich bin mit 12 Jahren zum Glauben gekommen und bin also ein früher Teilnehmer unserer Gemeinde gewesen und habe erlebt, wie das da war. Da ist ist es vorgekommen, dass 2 auf einmal, vielleicht auch 3 in einer größeren Versammlung zur gleichen Zeit angefangen haben zu beten. Das war auch gar nicht so schlimm, das haben wir auch gar nicht so schlimm empfunden, solange nicht der eine weiß, dass der andere betet. Eine Ober, die nicht ganz gut hören kann, die weiß nicht, dass hier vorne in einer ganz anderen Ecke ein anderer betet. Aber sobald natürlich jemand merkt, aha, da redet jetzt schon jemand, dann hat oft der eine aufgehört und gewartet, bis der andere fertig war. Er hat das gar nicht gemerkt. Aber das empfanden wir als etwas Heiliges, als eine heilige Unterbrechung oder ein heiliges Unnormales. Das ist ganz in Ordnung. Das ist viel besser, als wenn da lange unangenehme Pausen entstehen. Wobei Pausen auch in sich selbst etwas Gutes sein können. Aber normalerweise sind sie meines Erachtens nicht gut. Ja. Ich habe ein ungutes Gefühl, wenn nicht gebetet wird, wenn gebetet werden sollte. Ja. Sie wissen, dass gebetet werden sollte. Eine Gemeinde ist dazu da, um Gott anzubeten. Warum? Weil Jesus es sagte. Die Bibel sagt, wir sind ein Tempel. Und in einem Tempel, sagt Jesus, wird gebetet. Ja. Und wenn sie zusammenkommen, dann sind sie für diesen Zweck ein zusammengekommener Tempel. Und in diesem Tempel soll gebetet werden. Von wem? Vom Tempel. Von den Personen, die den Tempel ausmachen. Ja? Und sie brauchen gar nicht zu warten, bis sie gedrängt werden, bis der Heilige Geist sie dazu führt. Das hat er schon längst getan. Hier hat er sie dazu geführt. Ja? Ich will deutlich machen an dieser Stelle, dass sie nicht zu warten haben, bis sie etwas fühlen. Sie wissen, was sie zu tun haben und sollten entsprechend handeln. Und was dann? Wir sprachen von der Hilfe Gottes, dass er uns baut und anbringen kann. Jetzt sind wir da. Wenn ich tue, was ich weiß, dass ich tun sollte, dann kann ich damit rechnen, dass Gott mir hilft. Aber die Hilfe werde ich nicht notwendigerweise spüren. Ja, dann fragen Sie schlicht, was ist ein Christsein? Ja? Das ist herrlich. Wer meinen Sie, hilft mir jetzt? Ich hoffe, Sie denken Gott. Manchmal frage ich mich hinterher, ob er mir geholfen hat, weil es so schwer war. Aber eines weiß ich. Wenn ich in Ordnung bin mit ihm, dann hilft er mir, das zu tun, was er von mir erwartet. Und oft hilft er uns, auch wenn wir stottern und zittern. Auch das habe ich lernen müssen. Es kommt nicht immer aufs äußere Fertige drauf an. Gerade eben haben Bruder Grau und ich uns unterhalten über das Mittel zur Verkündigung, musikalisch und auch rhetorisch. Oft kann das Mittel so schön sein, dass das, was vermittelt werden soll, nicht zur Sprache und nicht zur Wirkung kommt, zu ihrem Recht kommt, ja? Sie hören einen Evangelisten, der spricht sehr fließend und schön, und sie staunen nur, aber hören nicht, was er sagt, ja? Aber ein anderer kommt und stottert, aber sie werden aufmerksam auf, was er sagt. Besser ist es natürlich, wenn beides zueinander passt. Aber es ist nicht immer so. Auch nicht beim Apostel Paulus war das so. Der Apostel Paulus war nicht der beste Redner. Und dennoch hat Gott ihn gebraucht. Ich will hiermit sagen, dass Gott uns hilft, auch wenn es nicht immer so sich fühlt oder so aussieht. Sie meinen, Sie haben ein Zeugnis weitergegeben, und zwar so miserabel. Aber Jesus hat Ihnen geholfen. Ja? Vertrauen Sie darauf, dass er das Nötige gibt, um das zu tun, was er getan haben will. Vertrauen wir auf das Wort Gottes. Und eines Tages, wenn wir ankommen, dann werden wir die Kehrseite sehen von allem, was wir hier erlebten. Ja? Hier müssen wir im Vertrauen handeln, gleichsam blindlings, aber einfach im Vertrauen auf den Herrn. Was wir erleben, ist diese Welt und nicht die jenseitige Welt. Aber wir wissen, dass er da ist. Ich weiß, dass Jesus hier ist. Ich weiß, dass er hier in diesem Raum ist. Ich weiß, dass der Heilige Geist hier ist. Ich weiß, dass die Engel zuschauen. Wir wissen das alles. Nun sagt die Schrift, wir haben damit zu rechnen. Wie wenn wir sie wirklich sehen würden. Denn wir haben genügend Grund, darum zu wissen und darauf Grund davon zu handeln. Weil die Engel uns anschauen, hier haben wir uns entsprechend Gottes Wort zu verhalten, damit sie einen Anlass haben, Gott zu loben. Ja? Die Dinge in der Gemeinde haben so vonstatten zu gehen, damit die Engel einen Grund haben, darauf Gott zu loben und zu preisen. Wir wissen um diese Dinge. Und deshalb haben wir einfach die Initiative einmal zu ergreifen und zu handeln, ohne zu warten, bis uns danach ist. Und nehmen Sie auch Sieg in Ihren Versuchungen, ohne dass Ihnen danach ist. Lernen Sie zu verzichten. Jesus wird uns helfen. Wir müssen bereit sein zu sterben, bevor wir sündigen. Lieber als sündigen sterben. Bereit sein zu verzichten. Ja? Paulus sagt, ich boxe mich. Ich gehe mit mir um wie ein Boxer. Ja? Es gilt, Jesus Christus einmal ernst zu nehmen. Kürzlich meinte Bruder Hermann Steiger zu mir, ich glaube, letztlich kommt es darauf an, bei uns allen, ob wir wirklich mit Ernst Christus nachfolgen. Das ist wohl doch die Quintessenz in allem, was wir predigen und so weiter. Ja, darum geht es. Dass wir wirklich einmal Jesus Christus ernst nehmen. Wenn wir das tun, wird Jesus zu uns stehen und er wird uns bewahren. Er wird seinen Teil in der geistlichen Welt, mit der ich es zu tun habe, er wird seinen Teil schon tun. Gott wird uns bauen, Jesus wird uns bauen, sein Wort wird uns bauen, sein Geist wird uns bauen. Gehen wir weiter noch eine Stelle. 1. Petrus 2. 1. Petrus 2. Ich komme nicht zu allen Aspekten, werden irgendwo abbrechen müssen. Ich habe nur noch den ersten Teil besprochen, das heißt, Gott baut seine Gemeinde. Wir wissen natürlich, dass auch jeder von uns Anteil hat am Bau der Gemeinde. Jeder von uns hat eine Verantwortung sich selbst gegenüber. Judas sagt, wir sollen uns selbst bauen. Wir sollen einander bauen, das heißt Beiträge leisten, wodurch der andere Jesus ähnlicher wird. Das war ja das Ziel, sagt mir heute Morgen. Bauen heißt etwas dazu beitragen, dass der andere Jesus ähnlicher werden kann. Das geschieht nicht nur durch Predigt, das geschieht durch allerlei Beiträge im Leben von anderen. Wir sind zuerst für uns selbst verantwortlich, aber auch gegenseitig füreinander. Und ganz besonders ist natürlich die Gemeindeführung. Ich sage bewusst nicht Gemeindeleitung. Die Gemeindeführung schließt die Gemeindeleitung ein, aber nicht alle Verantwortung in der Gemeinde ist Gemeindeleitung. Die Gemeindeleitung ist die Leitung am Ort. Sie hat in einem strengen, das heißt in einem genaueren Sinne, die Leitung, die Verantwortung. Die Ältesten, die Hirten in der Gemeinde haben die Leitung, sie haben voranzugehen. Aber in einem weniger starken Maße gibt es eine Gemeindeführung, die zwar nicht leitet, aber doch Gemeinde führt, wie jemand uns durch ein Schloss vielleicht führt. Der Unterschied kann vielleicht so gezeigt werden. Es meldet sich eine Gruppe bei einem Schloss und am Tor, wo man da hineingeht, steht jemand und nimmt die Billette. Wie sagt man auf Deutsch? Eintrittskarten. Wir sagen in der Schweiz Billette. Also, der nimmt die Eintrittskarten entgegen. Und dann sagt jemand, wir haben hier eine Gruppe. Ja, wer ist der Leiter? Ja. Der Gruppenleiter ist der, der diese Gruppe, für diese Gruppe verantwortlich ist, der sie leitet. Aber wer ist der Gruppenführer? Der wird vom Schloss gestellt. Der hat nicht organisatorisch Verantwortung für die Gruppe, das hat der Leiter. Aber er führt sie durch das Schloss. Ja. Es gab im Neuen Testament Apostel, Propheten, Evangelisten und Hirten. Die Hirten und die Ältesten, die waren die leitenden Personen in der Gemeinde. Aber es gab zwischen den Gemeinden Personen, wie Professor Schlatter sagt, die den Gemeinden überall halfen zu gedeihen, die sie förderten, hin und her sich bewegten. Diese sind Gemeindeführung, das heißt, sie haben globale Verantwortung für die Gemeinde, aber sie leiten sie nicht organisatorisch, sie führen sie aber mit dem Wort Gottes auf rechter Bahn. Ja? Wir haben also Gemeindeführung übergemeindlich und Gemeindeleitung am Ort und solche Personen, die Jesus ruft und beruft, die sind verantwortlich für den Bau der Gemeinde. Das kann man nachlesen in Epheser 4, ab Vers 11. Da ist das gezeigt. Aber zurück zu 1. Petrus 2 und dann wollen wir zum Schluss kommen. Nachdem ihr also abgelegt habt alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede, seid begierig wie neugeborene Kindlein nach der echten Milch des Wortes, damit ihr durch sie zunehmt. Das Wort lässt uns wachsen, aber wir haben das Wort einzunehmen. Wir müssen nach dem Wort greifen. Es wird nicht von selbst in uns kommen. Wir haben eine Verantwortung. Wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, wenn es sich um echte Bekehrungen handelt. Wenn ihr zu ihm kommt, einem lebenden Stein, Jesus ist der lebende Stein, von Menschen verworfen, aber bei Gott gewählt und kostbar, werdet ihr selbst wie lebende Steine gebaut als ein geistliches Haus, eine heilige Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Wir sollen uns bauen lassen. Wie tun wir das? Wenn wir immer wieder zu dem kommen, der uns bauen will. Er ist der lebendige Stein. Wir sind aber auch, weil wir Leben aus ihm haben, lebende Steine. Und wir werden von ihm gebaut in diesem geistlichen Haus. Er ist es, der geistliche Energie liefert, nicht wir. Wir sind die Reben, aber der Weinstock liefert den Saft, den Lebenssaft. Ja? Das ist mir kürzlich wichtig geworden. Ich lebe von ihm, aus ihm. Ich bleibe an ihm, ich bleibe in Verbindung mit ihm, aber die Kraft, die Verantwortung, alles das kommt von ihm, die Energie. Meine Aufgabe ist nur, ständig, Stunde für Stunde auf ihn zu blicken, ihm zu vertrauen. Und dann wird er mich innerlich bauen. Wir wollen zusammen beten. O Herr, wir danken dir, dass du die Verantwortung übernommen hast für das Leben, dass du die geistliche Welt gebracht hast. Du hast uns gezeugt und du trägst uns, du förderst uns, du baust uns, du lässt uns wachsen durch deine Energien, durch deine Kräfte, durch dein Wort, deinen Heiligen Geist. Hab Dank, Herr, dass alles das genügt. An dir haben wir genügend, an deiner Gnade haben wir genug. Wir preisen deinen Namen. Und dann wird uns auch Mut gemacht, dann haben wir auch Mut, uns selbst zu bauen und einander zu ermutigen und ihnen zu helfen. Ich bitte dich, Herr, dass du hier in Tailfingen und Umgebung deine Gemeinde baust, indem jeder Stein wächst und zunimmt in Heiligung, in Liebe, und dem immer wieder neue Steine hinzugeholt werden. Bitte, Herr, verherrliche deinen Namen. Und überall dort, wo wir Vertretungen, wo Vertreter hier sind heute Nachmittag. Ich bitte dich, Herr, mach einem jeden Mut, dort mit dir durch den Alltag zu gehen, wo er gerade ist. Du weißt, Herr, um die Probleme, du weißt um die Schwierigkeiten, in Beruf und Familie und sonst wo. O Herr, ich bitte dich, dass niemand hier auf die Nase fällt, dass niemand hier resigniert. Hilf, Herr, aufzublicken zu dir, wie Noah in der Arche, wenn er um sich schaute, nur einen Sturm sah, aber auch im Aufblick zu dir Ruhe finden konnte. Amen.